Ja, ich freue mich heute Abend ganz besonders auch bei euch zu sein. Ich war schon heute Morgen in Schaffhausen und ihr hört jetzt die gleiche Predigt. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema. Ich habe noch nie über dieses Thema geredet, wohl heute Morgen das erste Mal. Also das Thema für heute Morgen ist, siehst du, ich bin schon wieder heute Morgen, heute Abend, der liebe Gott und sein unmögliches Bodenpersonal. Der liebe Gott und sein unmögliches Bodenpersonal. Habt ihr euch auch schon mal aufgeregt über Gottes Bodenpersonal? Vielleicht habt ihr dabei vergessen, dass ihr selber auch Gottes Bodenpersonal seid. Ich habe in Schaffhausen eine Rätselfrage gestellt. Ich stelle die das euch auch. Also Schaffhausen hat es nicht gewusst. Vielleicht wisst ihr es. Ich lese jetzt einen Text und dann könnt ihr mal überlegen, was für eine Person heute Abend der Mittelpunkt ist unserer Predigt. Ich lese zuerst einmal ein paar Verse aus dem Psalm 139, die Verse 7 bis 12. Wenn ihr es wisst, könnt ihr einfach rufen. Ist gut. Und wenn ich nichts höre, dann denke ich, ihr wisst es noch nicht. Also gut, hört mal zu. Psalm 139, Vers 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Betete ich mich ins Totenreich, siehe, auch dort bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken, muss die Nacht auch Licht um mich sein, denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis wie das Licht. Was könnte das für eine Person sein? Hä? David? Nein? Nein? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Also sehr wahrscheinlich bist du es auch nicht. Vier Buchstaben. Jona. Jona, eben Jona. Ich habe meiner Predigt noch einen Titel gegeben und das seht ihr dann. Und mir ist das so in einer Art und Weise bewusst geworden. Ich habe hier geschrieben, Jona, ein unfreiwilliger Prophet und eine gottlose Stadt erfahren die Tiefe des Erbarmen Gottes. Diese vier Kapitel von Jona zeigen uns die Größe, die Tiefe des Erbarmen Gottes für Menschen, die umkehren. Zuerst einmal ist es mir Folgendes aufgefallen. Es ist so köstlich, dass der himmlische Vater Tiere als sein Sprachrohr gebrauchen kann. Ich habe vier Tiere gefunden, sehr wahrscheinlich gibt es doch mehr. Ein Hahn, der kräht genau zur rechten Zeit. Ein Wal mit dem Befehl, Jona zu verschlingen und dann ihn wieder auszuspucken. Ein Esel, der zu seinem zweibeinigen Esel die Frage stellt, warum schlägst du mich? Und dann kommt noch ein Wurm. Ein Wurm muss die Staude stechen, dass sie unmittelbar verdorrt. Unglaublich. Ihr Lieben, das Neue Testament verstand Jonas Reise im Bauch des Fisches als eine reale Begebenheit. Nicht ein Mysterium, nicht eine Geschichte, sondern eine reale Begebenheit. Jesus benutzte sogar diese Reise im Dunkeln als Bild für seinen Weg durch den Tod und die Auferstehung. Können wir nachlesen in Matthäus 12, der Verse 39 bis 41. Und Jesus bezog sich in seiner Predigt auf die Predigt Jonas in Ninive. Das können wir lesen im Lukas 11, 29 bis 32. Wisst ihr, und dieses Buch will uns in erster Linie lehren, unserem Mitmenschen, unserem Nächsten mit Barmherzigkeit, mit Liebe und mit Mitgefühl zu begegnen. Ich möchte hier zuerst einmal einen kleinen Einschub machen, bevor wir dann losfahren mit dem Jona. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Da geht es genau um dieses Thema: Wie begegne ich meinem Nächsten? Hier sagt Jakobus, noch einmal Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und in einem herrlichen Gewand kommt, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand, ihr schaut aber auf den, der das herrliche Gewand trägt und sagt zu ihm, setze du dich bequem hierher und sag zu dem Armen, stelle dich dorthin oder setze dich unten an meinen Fußschemel hin. Ist es recht, dass ihr einen solchen Unterschied bei euch selbst macht und nach bösen Gedanken richtet? Ihr Lieben, diese Verse haben mich sehr beschäftigt, berührt, weil hier Jakobus sagt, wie gehen wir mit Menschen um, die vielleicht eben krank sind, die schwach sind, die physisch, psychisch angeschlagen sind? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Wir haben ja bei uns in der Gemeinde diese Quellenhof-Stiftung, da sind jetzt im Moment über 100 geschützte Arbeitsplätze für psychisch kranke und schwache Menschen. Und die Quellenhof-Stiftung hat einmal mit diesen Leuten einen Tag gemacht und jetzt haben sie Folgendes zusammen gemacht. Wer kennt das Bild von Leonardo da Vinci, das große Abendmahl mit diesen 12 Jüngern? Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben jetzt statt dieser 12 Jünger, haben sie 12 von diesen psychisch behinderten, kranken Menschen an diesen Abendmahltisch gesetzt. Mindestens zwei habe ich gekannt. Und da war diese Frage, könnten wir uns auch an diesen Tisch setzen? Ist unser Erbarmen, ist unsere Barmherzigkeit so groß, dass wir eben uns auch an diesen Tisch setzen, mit den Schwachen, mit den Vernachlässigten, die nicht können, trotz wollen. Wisst ihr, Jesus sagt, ihr habt in der Gemeinde Starke und Schwache. Und die Aufgaben der Starken ist, die Schwachen zu tragen. und in Barmherzigkeit, Geduld und Liebe einander, miteinander umgehen. Und das dürfen wir in unserer Gemeinde wirklich so leben, mit diesen Menschen zusammen unterwegs sein, sie annehmen. Es sind Menschen wie du und ich, Menschen, die Gott liebt, Menschen, die Gott geschaffen hat. Was machen wir, dass wir diese Menschen wie Menschen zweiter Klasse qualifizieren? Das sind Menschen, die Jesus lieb haben. Und wir, die Starken, sollen die Schwachen tragen und nicht an uns selbst gefallen haben. Ein Mönch hat einmal diesen Satz geprägt, der ist mir geblieben. Er sagt, wir sind alles schwache Menschen. Halte du aber keinen für schwächer, als du selbst bist. Das ist die Einstellung. Das ist die Einstellung Jesu. Wir sind alle angewiesen auf Gottes Gnade. Und was sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12? Ich rühme mich am allermeisten meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Das ist Nächstenliebe, so wie Jesus sie gemeint hat und so wie Jesus sie gelebt hat. So, jetzt steigen wir mal ein in den Jona, Kapitel 1, zuerst einmal die ersten drei Verse. Jona 1, also wir machen das ganze Jona-Buch durch. Es geht vielleicht ein bisschen länger, aber ich kann euch eines sagen, es wird sehr spannend. Okay, hört mal, Jona 1, 1 bis 3. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais: Mach dich auf und geh hin in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Ein klarer Auftrag, unmissverständlich, klar, deutlich. Was macht Jona? Eben ja. Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nach Tarsis und kam nach Jaffo hinab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, zahlte er Fährgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Das lesen wir zweimal. Jona ist getürmt, oder? Ich habe mir mal überlegt, was könnte der Grund sein? Wisst ihr was? Assyrien waren die Erzfeinde von Israel. Jetzt hat sehr wahrscheinlich der Jona gedacht, und wenn die Buße tun, eine Katastrophe. Er floh vor dem Angesicht des Herrn weg. Aus dem Sinn, gell? Aber bei Gott nicht. Jetzt beginnt die Geschichte sehr spannend zu werden. Manchmal werde ich mir ein bisschen warten. Jetzt heißt es Folgendes im Vers 4. Jetzt kommt das erste Mal so richtig der Herr ins Spiel. Und der Herr ließ einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, so dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Seeleute fürchteten sich. Jetzt hör mal, und jeder schrie zu seinem Gott. Vielleicht ist da noch ein Moslem, der hat dann noch schnell den Gebetsteppich ausgerollt. Ich habe keine Ahnung. Jeder schrie zu seinem Gott. Die hatten Angst, die Seeleute, das waren ja gestandene Männer. Und sie warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber jetzt kommt Jona. Stellt euch Folgendes vor. Jona war in das Schiff hinuntergestiegen und lag dort und schlief. Wow. Mensch, der hat ja einen guten Schlaf, gell? Den Schlaf des Gerechten. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Und einer sagte zum anderen, kommt, wir wollen losen, um zu erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Ich glaube, Jona wurde es Angst und Bange. Gott hat dieses Los wunderbar geleitet. Und als sie losen, traf es Jona. Da sagten sie zu ihm, sage uns doch, warum uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sagte, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wisst ihr, das ist ein ganz schwieriger Moment, ein peinlicher Moment. Jetzt muss Jona Farbe bekennen, wer er ist. Und wisst ihr, ich habe das in Schaffhausen auch gesagt, ich möchte euch meine größte Peinlichkeit erzählen, das mir passiert ist. Das war schon vor vielen Jahren. Ich war damals, wo ich meine Frau Jage kennengelernt hatte, im ABM. Kennt ihr noch diesen ABM? Das war ganz früher mal da. Im Rosenberg in Winterthur gab es diesen ABM. Da war ich zu dieser Zeit in der Spielwarenabteilung und wir hatten hinten in der Spielwarenabteilung noch zwei, drei Kabinen zum Umziehen und die hinterste Kabine war für die Spielwaren, die wir zurückschicken mussten. Was geschah? Ich wollte dort hinten zu den Spielwaren etwas holen und da sah ich eine Frau sich umziehen. Der Vorhang, also da hatten die keine Türen, sondern Vorhänge, der war so viel offen. Ich sei ein Mann, oder? Diese Garderobe war genau beim Büro von meiner Chefin. Zur gleichen Zeit, als ich hier hineinguckte, weil ja der Vorhang nicht zu war, oh weh, oh weh, da kam diese Frau raus und hatte nur einen Satz gesagt. Also ich kann euch sagen, ich wäre am liebsten eine Maus gewesen, die in ein Mauseloch verschwunden wäre. Aber, Herr Hug, ich kann euch eines sagen, mir blieb doch nichts erspart. Aber, Herr Hug. Nichts mehr. Sie haben alle gewusst, dass ich Christ bin. Okay. Ich verstehe Jona. Der musste jetzt wirklich Farbe bekennen. Da fürchteten sich die Leute sehr und sagten zu ihm, warum hast du denn so etwas getan? Denn sie wussten, dass er von dem Herrn floh, weil es ihnen gesagt hatte. Da sagten sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer um uns herum sich beruhigt? Denn das Meer tobte ungestüm. Er sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer um euch herum sich beruhigen. Denn ich weiß, dass dieses große Unwetter um meinetwillen über euch kommt. Sie wollten das noch nicht. Sie haben nämlich gesagt, und hier steht das, und die Leute ruderten, um wieder ans Land zu kommen, aber sie konnten nicht, denn das Meer tobte ungestüm gegen sie. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen der Seele dieses Mannes und rechne uns nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Tosen. Und jetzt ist es gewaltig. Und die Leute fürchteten den Herrn, also den Herrn von Jona, sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Weißt du jetzt, das ist so gewaltig, wenn Jesus etwas anfängt, dann hat das eine große Wirkung. Diese Seeleute lernten den wahren Gott kennen und haben ihn angebetet. Unglaublich. Und Jona, der arme Kerl, ist jetzt im Meer. Und jetzt kommt das Nächste. Aber der Herr entsandte einen Wal. Wie viele Theologen sagen, es ist absolute Mythologie, absolutes Märchen. Ich kann euch sagen, ein Pottwal ist ungefähr so schwer wie 24 Elefanten miteinander. Also ein Pottwal, das ist der größte, glaube ich, der größte Wal. Und der Pottwal, wenn der das Maul offen hat, ist ein erwachsener Mann, kann senkrecht in diesem Wal stehen. Jetzt hat Gott gesagt, Wal, komm her und verschluck den Mal. Und jetzt haben wir ein Gebet, ein wunderbares Gebet von Jona. Woher kam das? Weißt du, es ist nämlich nicht so, dass er da im Mund war. Der Wal hat ihn verschluckt. Wirklich? Bei lebendigem Leib verschluckt. Glaubt ihr mir das nicht? Ich beweise das euch. Jetzt hören wir, wie Jona im Bauch des Fisches betet. Gewaltig. Und Jona betete im Leib des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Und er sagte, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauch der Hölle und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten im Meer, sodass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, sodass ich dachte, ich wäre von deinem Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umfing mich, und jetzt hör mal, Seegras schlang sich um meinen Kopf. Der war mittendrin da, in diesem Bauch des Fisches. Ich sank hinunter zu den Gründen der Berge. Die Erde war für immer hinter mir verschlossen, aber du hast mein Leben aus der Grube heraufgeführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die an den nichtigen Götzen festhalten, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit Dankopfer bringen und mein Gelübde will ich erfüllen, denn die Rettung kommt von dem Herrn. Und jetzt war Jona bereit, seinen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt kommt es wieder, Vers 11. Und Jona sprach zu dem Fisch, spuck ihn aus. Der Herr sprach zum Fisch, spuck ihn aus. Er hat ihn wieder an Land gespuckt. Ist eigentlich, also ich habe noch nie eine so spannende Geschichte gelesen. Jetzt kommen wir zum Kapitel 3. Jetzt kommt noch einmal der Herr und sagt, das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Eine riesige Stadt. Also wir lesen nachher, wie viele Menschen das da drin waren. Und jetzt ging Jona, er ging mit mitten durch diese Stadt an verschiedene Orte und machte etwas Unglaubliches. Er sagte Folgendes: Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. War das die Botschaft von Gott? Er hat nichts gesagt, also wenn ihr Buße tut, dann ist es vielleicht so, dass es Gott reut. Er wollte ja, dass diese Stadt unterging, wie Sodom und Gomorra. 40 Tage und dann ist die Stadt weg, war die Botschaft. Das war nicht die Botschaft von Gott, das war die Botschaft von Jona. Da, jetzt kommt das für Jona absolut Schlimmste, was ihm passieren konnte, nämlich, da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an alle, groß und klein. Und als das von dem König von Ninive kam, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ in Ninive folgenden Befehl des Königs und seine Minister ausrufen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen, und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, sodass wir nicht umkommen. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, und er tat es nicht. Das war die größte Niederlage von Jona. Wir lesen dann das noch. Er tat es nicht. Warum? Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber nicht alle Menschen wollen sich retten lassen. Aber das ist das große Anliegen von Gott. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Exkurs über Ninive. Wisst ihr, diese Umkehr von dieser Generation, die war echt. Aber außerhalb des Buches von Jona gibt es keine Hinweise auf eine geistliche Erweckung unter den Assyrern. Die haben die nächste Generation genau gleich weitergemacht. Die Babylonier eroberten Ninive 612 Jahre vor Christus und haben die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Das Gericht kam trotzdem. Aber für diese Generation war diese Gnadenzeit. Und ich möchte jetzt euch etwas sagen, was jetzt im nächsten Kapitel, im Kapitel 4, was wir da sehen, das ist für mich, das war so unglaublich. Wisst ihr warum? Jetzt versucht Gott in seiner Güte und Liebe Jona umzustimmen. Das ist Seelsorge Gottes. Wisst ihr, wir lesen jetzt da im Kapitel 4, Vers 1. Das hat er gesehen, oder? Das verdroß Jona sehr. Nicht nur das, er wurde sogar zornig. Okay, ich freue mich auf den im Himmel. Hab noch ein privates Gespräch mit ihm. Und betete zum Herrn: Ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war. Darum wollte ich auch nach Tarsis fliehen, denn ich weiß, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt. Hast du auch schon mal so gebetet?
Das ist unglaublich. Jona wurde zornig auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Stell dir mal vor, der letztgefederte Kerli. Er wurde zornig wegen der Güte Gottes.
Dann wollte er sterben. So nimm doch nun meine Seele von mir, denn ich will lieber tot sein als leben. Aber Gott hört nicht auf. Jetzt kommt diese seelsorgerliche Charaktereigenschaft von Gott. Und da habe ich so viel, möchte ich da lernen. Er sagt zu ihm, der Herr sprach, meinst du, dass du zu Recht zürnst?
Eine ganz liebe Frage. Jona, überleg mal, meinst du, dass du zu Recht zürnst?
Was macht Jona? Jona ging zur Stadt hinaus und setzte sich ostwärts von der Stadt und baute sich dort eine Hütte. Was wollte Jona? Ich kann euch eines sagen. Er wollte jetzt, wie Sodom und Gomorra, gell? Feuer und Schwefel und Hagel und... Hä? Er wartete? Ja, es muss Gott eingreifen. Oder? Jetzt gibt es Tohubaho da in Ninive. Er hat sich eine Laubhütte gebaut. Ich warte mal ab, mal schauen, was passiert. Darunter und setzte sich in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Ist ein sensationslüsterner Mann. Jetzt will ich mal sehen, wie Gott diese Stadt zusammenhaut. Und jetzt kommt, wisst ihr, wenn ich jetzt überlege, wie Gott mit aller Weisheit, aller Liebe versucht, Jona zu verändern. Er sagt, also besser gesagt, Gott der Herr schuf einen Rizinus. Jetzt schafft Gott doch einen Rizinus aus Barmherzigkeit vor diesem Propheten, schaffte noch einen Rizinus. Über Jona wuchs und über seinem Kopf zu geben. Wisst ihr, warum das Gott machte? Er hat eine Absicht. Wir lesen das nämlich. Ich habe diesen Jona sehr genau gelesen. Warum macht Gott das? Um ihn von seinem Missmut zu befreien. Seht ihr mal die Liebe Gottes. Er hat einen Rizinus wachsen lassen. Dieser Rizinus hat ihm Schatten geschenkt. Er wollte ihm zeigen, Jona, ich liebe dich und ich liebe dieses Volk, das hier Buße getan hat. Und es heißt einfach nur, und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Das glaube ich, ja. Bin im Schatten, schau mal da, was da unten alles passiert. Hoffentlich kommt das bald mal. Ich habe geschaut, ja, da ist noch nirgendwo Hagel. Okay. Und jetzt kommt etwas Fantastisches. Jetzt kommt noch der Wurm ins Spiel. Der Wurm, das ist das kleinste Wesen, oder? Aber Gott sandte in der Morgendämmerung am nächsten Morgen einen Wurm, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, sandte Gott, gell, einen versengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er matt wurde. Da wünschte er wieder einmal seine Seele den Tod und sagte, ich wollte lieber tot sein als leben. Und jetzt kommt noch einmal Gott und er versucht es noch einmal. Er will ihm die Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit zeigen, dass Jona das begreift, dass,
dass Gott ein liebender, ein barmherziger Gott ist und dass Gott nicht Gericht will, sondern er will Rettung. Gott ist ein Gott, der rettet. Er will retten, aber er muss auch Gericht ausüben. Und wieder sagte Gott zu Jona: Meinst du, dass du dich zu Recht über den Rizinus ärgerst? Er fragt ihn noch einmal, also mir wäre die Geduld ausgegangen. Irgendwann wäre mir der Ofen aus. Weißt du, was Jona sagt? Zu Recht ärgere ich mich bis zum Tod. Aha, zu Recht. Hey, kommst du noch mit? Verstehst du das? Zu Recht. Und der Herr sprach: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast und den du auch nicht aufgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in eine Nacht einging. Und ich sollte kein Mitleid mit Ninive haben. Eine so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen, das war so groß wie Winterthur, wir haben ungefähr 121.000 Menschen, die keinen Unterschied zwischen rechts und links kennen und dazu noch viele Tiere. Und hier endet Jona mit dem Ausspruch Gottes. Wir wissen nicht, wie es Jona nachher erging, aber ich möchte euch jetzt etwas zum Schluss noch zeigen. Weißt du, was ich, als ich mir das so angeschaut habe? Jona und die Pflanze haben uns etwas zu sagen heute Abend. Jona und die Pflanze haben uns etwas zu sagen. Was? Jona war die Pflanze wichtig, oder? Gott waren die Menschen wichtig. Jona machte sich Sorgen um sich selbst. Gott machte sich Sorgen um das Wohl der Menschen. Die Pflanze hatte vergleichbar wenig Wert. Ninives Menschen waren wertvoll. Jonas Hauptsorge galt seinem persönlichen Wohlergehen. Gottes Hauptsorge galt dem Leben und ihre Versöhnung mit ihm. Jonas Werte spiegelten Egoismus und eine falsche Entscheidung wider. Gottes Werte spiegelten seine selbstlose Liebe zu diesen Menschen. Und das ist etwas, was mich so berührt hat, als ich mich vorbereitet hatte. Ich möchte diese Barmherzigkeit Gottes mit den Menschen, diese Liebe Gottes, die Menschen nicht irgendwo in einen Ecken stellt und sagt, ja, das ist, mit dem möchte ich nichts so viel zu tun haben, der stinkt aus allen Poren oder was auch immer. Weißt du, diese Geschichte hat mich berührt und zwar genau deshalb, weil Gott versucht hatte, diesem Jona zu zeigen, wie sehr er ihn auch liebte. Er liebte diese Stadt, er wollte nicht, dass diese Stadt verloren geht. Und so will Jesus, dass kein Mensch umkommt, dass kein Mensch verloren geht. Und diese Liebe gilt auch heute noch. Das ist so gewaltig. Und als ich mich fertig vorbereitet habe, ist mir die Jahreslosung 2021 noch einmal in den Sinn gekommen. Da sagt Jesus im Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihr Lieben, ich möchte jeden Morgen diese Barmherzigkeit und diese Liebe und dieses Erbarmen Gottes anziehen. Denn ich selber habe auch Barmherzigkeit und Erbarmen erfahren. Also soll ich auch den Menschen barmherzig gegenüber sein. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Dieses Buch Jona, das hat mich enorm fasziniert, weil ich hier sehe, wie Gott kämpft um das Herz von Jona. Er kämpft um das Herz von Jona. Ich bin zu Recht zornig. Hab's ja gewusst, dass du gnädig bist. Hab's ja gewusst. Okay. Aber Gott ist wirklich gnädig, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Viel mehr, als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Amen. Vater im Himmel, es ist eine unglaubliche Geschichte. Ja, eine Geschichte von dieser großen, enorm großen Barmherzigkeit, wo du nicht möchtest, dass ein Mensch verloren geht. Vater im Himmel, ich preise dich. Ich danke dir, dass du dem Jona versucht hast zu zeigen, dass der doch auch barmherzig sein soll. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diese Lektion, die du mir persönlich gelehrt hast, alle Menschen anzunehmen, für alle Menschen da zu sein, keinen Unterschied zu machen, ob reich oder arm, ob dick oder dünn, ob gut schmeckend oder stinkend. Du hast alle Menschen lieb. Und für das möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Schenke uns du dieses barmherzige und liebende Herz. Danke, dass du uns hilfst, dass du auch weiter zu unseren Herzen redest heute Abend. Ich preise dich, du wunderbarer Gott und Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.